Kuntis.
Osama Kunti.
Ihr hört schon, die Übersetzung ist voll aktiv. Am Ende des Zeitalters gehen alle materiellen Manifestationen in meine Natur ein. Und am Anfang des nächsten Zeitalters erschaffe ich sie durch meine Kraft erneut. Erläuterung. Die Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung der materiellen kosmischen Manifestation sind völlig vom höchsten Willen der Persönlichkeit Gottes abhängig. Am Ende des Zeitalters bedeutet zum Zeitpunkt von Brahmas Tod. Brahma lebt 100 Jahre lang und einer seiner Tage entspricht etwa 4 Millionen 300 Millionen unserer Erdenjahre. Seine Nacht wird ebenso lange. Einer seiner Monate besteht aus 30 solchen Tagen und Nächten und ein Jahr aus 12 solchen Monaten. Nach Ablauf von 100 solchen Jahren, wenn Brahma stirbt, findet die Zerstörung oder Vernichtung statt. Das bedeutet, dass die vom höchsten Herrn manifestierte Energie wieder in ihn zurückgezogen wird. Wenn es dann wieder notwendig ist, die kosmische Welt zu manifestieren, geschieht dies durch seinen Willen. Bahusyam. Obwohl ich eins bin, werde ich zu vielen. So lautet der vedische Aphorismus. Der höchste Herr erweitert sich in die materielle Energie und so erscheint die gesamte kosmische Manifestation erneut. Es tut mir leid, wir müssen das noch ein bisschen technisch organisieren. Könntest du dich nicht ein bisschen zurückziehen und dann könnten die Gäste, wie ihr dort praktisch in den Platz vorstoßen, der frei geworden ist, sodass wir also das ein bisschen getrennt, räumlich getrennt voneinander haben. Prima Rupa, komm doch ein bisschen vor, dann sieht man dein enthusiastisch lächelndes Gesicht auch besser und so weiter. Ja, gut. So, jetzt müsst ihr sehen, wenn ihr Matajis, die ihr Deutsch spricht, dann da hinten seid, dann werdet ihr sehen, dass eure Konzentration gestört ist, eben weil ihr zweisprachig eine Kakophonie von Klang hört, ein Durcheinander. So ist das jeden Abend, Frau Reinsberg. Wir haben immer so viele Nationalitäten hier und müssen alle zufriedenstellen. So, ja, dann wollen wir mal anfangen. Unsere rastlosen Geister, die durch den Berliner Alltag völlig abgelenkt sind, auf das spirituelle Thema zu richten. Wir fangen nochmal an mit dem Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simada Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vatskatya Hari Satarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Sarvabhutani kaunteya prakritim yanti mamikam kalpakshaye punastani kalpado visrijamyaham.
O Sohn Kuntis, am Ende des Zeitalters gehen alle materiellen Manifestationen in meine Natur ein. Und am Anfang des nächsten Zeitalters erschaffe ich sie durch meine Kraft erneut. Parashaya. Nächstes Mal. Du bist so stark heute klanglich vertreten. Wenn du das vielleicht ein bisschen drosselst, ohne die Intensität zu verlieren, einfach ein bisschen so ein paar Dezibel leiser schaltest, dann ist das einfacher. Gut. Hier nun in diesem Text der Bhagavad Gita finden wir eine von diesen erstaunlichen Beschreibungen, die natürlich sofort unser westliches Verständnis konfrontieren und dann durcheinander bringen. Wir hören hier von der Lebensdauer oder von einer Tagesdauer von Brahma, dass das 4 Billionen 300 Millionen Jahre alt ist, also wären soll in unserer Zeitrechnung. Und das ist ein Zeitraum, den wir nicht überblicken können. Schon alleine ein Lebensalter von vielleicht 90 Jahren, wenn wir mit alten Leuten sprechen, die 90 Jahre alt sind und die uns von den Umständen hören, von den Straßen, erzählen von den Straßen, dem Verkehrswesen, was damals zu ihrer Zeit war, dann ist für uns eine Vergangenheit, die so weit entfernt liegt, dass wir absolut keine Beziehung dazu haben. Nun, wie erklären sich diese unglaublichen Zeiteinteilungen, die in den Heiligen Schriften, wie auch hier in der Bhagavad Gita, erwähnt werden? Und wie können wir als Menschen, die in einem modernen Verständnis der Welt leben, etwas damit anfangen? Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben und versuchen mit diesem Beispiel ein bisschen auf die Relativität der Zeit einzugehen. Man hat in der Physik Versuche unternommen, wo man eine Uhr in den Weltraum geschickt hat, auf einer Rakete. Und da die Uhr dann in eine andere Zeiteinheit hineinkam, war sie, als sie unten wieder gelandet hat mit der Rakete, jetzt musst du mir mal helfen, war weniger Zeit abgelaufen. Weniger Zeit abgelaufen. Und es lag nicht daran, dass die Uhr einen kleinen Weltraumkoller gekriegt hat. Maschinen kriegen sowas nicht. Die Funktionen waren erhalten. Es war in einer anderen Zeiteinheit, in einer anderen Wirklichkeit, Zeitwirklichkeit. Ich möchte euch, um nur zu versuchen, ein wenig, also der physikalisch Ungeschulte kann mit diesem Beispiel nicht viel anfangen. Da kann es entweder, ja, da kann es eigentlich nur annehmen, aber es trotzdem noch nicht verstehen. Ich möchte euch ein kleines Beispiel hierfür geben. Ihr alle wisst, wie relativ, also wie unterschiedlich das Empfinden von Zeit ist. Wenn man zum Beispiel eine Tätigkeit ausführt, die einem sehr viel Freude macht, dann verspürt man das Verstreichen der Zeit nicht. Man denkt zum Beispiel, wenn man ein interessantes Gespräch mit einem lieben Freund geführt hat, dann sind 3 Stunden wirklich wie im Fluge vergangen, so wie 10 Minuten vielleicht. So empfindet man das. Während 3 Stunden, wenn man also steht, in der Schlange steht und wartet, bis man sich einen Pfund Bananen kaufen kann, also die reinste Tortur erscheint. Das ist also ein Beispiel dafür, wie Zeit unterschiedlich wahrgenommen wird, in einem unterschiedlichen Verständnis ist man drin. So, wir lernen, dass es verschiedene Regionen im Universum gibt, wo auch unterschiedliche Zeiteinheiten sind, wo tatsächlich die Zeit unterschiedlich wahrgenommen wird und man auch unterschiedliche Zeitabfolgen gehen. Das Beispiel, was uns aus den vedischen Schriften gegeben wird, ist das Beispiel von König Kukudmi, der eine Tochter im heiratsfähigen Alter hatte und diese Tochter jetzt zu Brahma auf den höheren Regionen im Universum hinbrachte, um Brahma um einen Rat zu fragen, wer denn der geeignete Mann für seine hochqualifizierte Tochter sei. Brahma nun war gerade dabei, ein Tanzkonzert zu genießen. Es waren himmlische Tanzmädchen und klassische Musik, und er sagte zu dem Boten, der ihm sagte, ein König von der Erde sei eingetroffen. Ich habe jetzt im Augenblick keine Zeit. Er soll sich ein bisschen gedulden, bis die Tanzveranstaltung vorbei ist. Und sie waren schon ziemlich am Ende der Tanzveranstaltung. Es dauerte noch ein paar Minuten in Brahmas Zeitrechnung, und dann gewährte er König Kukutmi, seinem Gast von den Erdplaneten, seine Audienz. Und Kukutmi brachte gleich sein Anliegen vor, also meine Tochter soll verheiratet werden. Wen würdest du vorschlagen? Wer hat die geeigneten, wer ist charakterlich geeignet für meine Tochter? Und er nannte einige Namen. Are you fluent in the German language? Yes, if you want to hear a translation, we are just speaking about the relativity of time according to the Vedas. Please situate yourself there. There's a very qualified translator, Parashriya, who does simultaneous translation into English. I will just explain to our guest what we are talking about. We are talking about different time zones in the universe, and use an example from the Bhagavad Purana, where a king went to Lord Brahma to ask him for an advice. Now when Brahmaji's 10 minutes were gone, Kukutmi's, the king's time scale was on a different level altogether. So we are continuing there. This is where we are. Kukutmi sagte also, mein lieber Brahma, was hältst du von dem König? Oder was hältst du von jenem König? Oder meinst du lieber, der König von der Dynastie ist geeignet, meine Tochter zu heiraten? Und Brahma lachte nur und sagte, wenn du zurück auf den Erdplaneten kommst, sind all die Zeitgenossen, die du eben vorgeschlagen hast, schon lange vergangen. Die sind schon, ihre Gebeine sind nicht mal sichtbar mehr. Die sind schon, selbst die Knochen sind zerfallen. Alles ist vorbei. Die ganzen Dynastien sind geboren, also zukünftige Generationen, die von den Königen in die Welt gesetzt worden sind. Auch die sind schon lange vergangen. Denn du weißt nicht, du bist in eine andere Zeiteinheit gekommen, hier auf den höheren Planeten. Wenn du zurückkommst, sind Millionen von Jahren auf der Erde vergangen. Das war, was Brahmaji sagte. So, als Kukutmi dann runterkam auf die Erde, musste er tatsächlich feststellen, dass sein Palast und die Freunde und Bekannten und auch die rivalistischen Könige alle schon gestorben waren. Weil er war nach der Zeitrechnung auf der Erde für lange, lange Zeit weg gewesen. In seinem Empfinden jedoch, weil er in diese andere Zeiteinheit kommt, war die Zeit nicht sehr lange gewesen. So, das gibt euch ein bisschen ein kleines Verständnis über die Relativität der Zeit, die auch in der modernen Physik durch das eben genannte Beispiel untermalt werden kann. Time. We were giving the example, our guests should hear what we understand what we are talking about, of an experiment whereby the modern physicist sent a clock into time, into the space, I'm sorry, and when it came back, a certain time had passed on the earthly planet. But when the clock came back, it indicated that lesser time had passed. Why so? Because it went into a different strata, where a different influence, that the influence of time was differently felt. That's
So, das möchte ich nur kurz für die Skeptiker unter uns sagen, die natürlich bemüht sein müssen, das Gehörte, was sie hier in der Vorlesung hören, mit dem in Koordination zu bringen, was sie bereits an Weltverständnis entwickelt haben in ihrem Leben. Ich möchte jetzt aber das Thema wechseln und zu dem letzten Vers kommen von einem Seminar, was wir die letzte Woche hier gehabt haben. Unsere Gäste möchte ich herzlich einladen, daran teilzunehmen. Wir hatten alle die ganze Woche ein Seminar und heute ist der Auslauf dieses Seminars. Sie kriegen alle den achten Text mit. Und ich glaube nicht, dass es zu schwer ist, sich einzufühlen oder einzudenken, weil es ein gesondertes Thema behandelt. Ich müsste jetzt allerdings Swarak bitten oder vielleicht unseren Tempelkommander. Da ist das Songbook, Shyamala, müsste da sein, wenn du da mal guckst. Ja, gut. Danke. Bitte wiederholt nach mir. Diesen Tag. Ashlishya
Ashlishya
Va
Padarata
Padarata
Vinashtuma
Vinashtuma
Adarshana
Adarshana
Marmahatam
Marmahatam
Rotuva
Rotuva
Yata
Yata
Tata
Tata
Va
Vidadatu
Vidadatu
Lampato
Lampato
Matprana
Matprana
Tu
sa
eva
na
para.
Die
Übersetzung in die deutsche Sprache: Außer Krishna kenne ich keinen anderen Herrn und er wird es immer bleiben. Auch wenn seine Umarmung grau ist oder er mir das Herz bricht, da er nicht vor mir gegenwärtig ist. Ihm steht es gänzlich frei zu tun, was immer ihm beliebt. Doch wird er mein angebeteter Herr bleiben, geschehe, was da will. In diesem Text nun finden wir eine Stimmung von selbstloser Hingabe. Die meisten Menschen, die sich an Krishna oder an Gott wenden, tun dies mit einem eigennützigen Motiv. Richtig Gebete in der christlichen Tradition, ich weiß nicht, ob in der Tradition, jedenfalls heute, wie: O Herr, gebe mir ein Mercedes-Benz und eine Eismaschine zu Hause und so weiter. Lass den Heizungsmechaniker den Schaden in der Heizung finden und beheben und so weiter. Das ist nicht die Haltung, die man als selbstlos bezeichnet, sondern ist eine ziemlich selbstische Haltung, wo man Gott eigentlich sozusagen zu seinem Heizungsmechaniker oder besser vielleicht sein Diener machen will. Die natürliche Beziehung, die wir alle zu Gott haben, ist eine andere. Denn in unserer natürlichen Identität sind wir nicht identisch mit der Rolle, die wir für vielleicht 50 oder 60 Jahre spielen auf dieser Erde. Somit sind auch die Bitten, die wir aufgrund dieser falschen Identität an Gott richten, mach meine Heizung klar. Nicht auf der Ebene der spirituellen Wirklichkeit. Das hängt nicht, hat nichts mit der eigentlichen Situation zu tun. Es ist ungefähr so, als würde man auf einem Kostümball kommen und man ist verkleidet als King Kong, das ist ein Gorilla, und würde dann wieder nach Hause fahren und zu seinen Verwandten sagen, ich bin King Kong, bitte gib mir eine Banane. Das ist eine irrealistische Bitte, die auf einem falschen Ego, das heißt einer falschen Identifikation wird. So, auf der Stufe des rein spirituellen Lebens lehnt es ein Transzendentalist an oder ab, Krishna um materielle Vorteile zu bitten. Er weiß, Krishna sieht meine Notwendigkeit ein oder was ich brauche und wird schon selber dafür sorgen. Wenn ein Kind mit dem Vater isst, muss dann das Kind den Vater erinnern, bitte kriege ich heute auch genug, kriege ich heute eine Butterstulle? Angenommen, man sitzt beim Abendbrot und das oder beim Abendpassade und das Kind fragt, kriege ich heute auch was ab? Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und das zu fragen heißt, dass man ja nicht von dieser Selbstverständlichkeit ausgeht. So. Ein fortgeschrittener Transzendentalist sollte niemals Krishna um materielle Notwendigkeiten fragen, denn Krishna hat bereits gesagt in der Bhagavad Gita, Ananya Shintayantumang Yenamang Upajunyata, dass für diejenigen, die sich in meinem Dienst beschäftigen, stelle ich bereit, was sie brauchen und erhalte das, was sie haben. Mit anderen Worten, Krishna ist sich darüber bewusst und sorgt schon für das, was wir brauchen, entsprechend unserer Notwendigkeit. Nun, trotzdem, die meisten Menschen sind nicht auf einer solchen Ebene der selbstlosen Hingabe, wo sie sagen können, geschehe, was da wille, du bist mein ewig angebeteter Herr. Rein geschichtlich hat sich in der deutschen Gesellschaft etwas in der Volksfrömmigkeit getan nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zwar wurde da ein Absinken in den Kirchenbesuchen konstatiert, also festgestellt. Und zwar ging es so, man hatte, die deutschen Frauen hatten gebetet, lieber Gott, mach, dass unsere Jungs und Männer aus Leningrad zurückkommen. Ihr wisst, in den Russlandfeldzügen wurde Leningrad von den Deutschen umzingelt und für 3 Jahre ausgehungert. Also die Versorgungslinie wurde abgeschnitten und die deutschen Frauen waren sehr besorgt natürlich um ihre Männer und um ihre Jungs und beteten drum, dass die zurückkämen. Aber als sie dann nicht zurückkamen, sondern als Folge dieses Wahnsinnskrieges im Eis starben, da verloren sie ihr Vertrauen in Gott. Denn er hatte ja nicht seine Rolle im Pakt erfüllt, nämlich den Auftrag bestätigt oder eben erledigt, der ihm gegeben war. So, wenn man sich an dem Höchsten, an Krishna wendet mit materiellen Motiven, kann es sein, dass man, wenn diese Motive nicht erfüllt werden, einfach frustriert wird und sich vom transzendentalen Thema total abwendet oder ein durchfleischter Atheist wird. Diese Beschäftigung mit Krishna auf dieser Ebene ist von vornherein sehr problematisch. Denn Krishna wird niemals unser Auftraggeber sehen. Er hat eine völlig andere Beobachtung als wir. Was wir denken, was gut für uns ist, mag gar nicht gut für uns sein. Das ist genauso wie unwissende Kinder, die haben ein
eine Idee, dass Bonschen lutschen ohne Ende, also Bonsche sind so Sweets, Süßigkeiten zu essen ohne Ende, gut für sie ist. Doch das ist schlecht für die Zähne und für den Blutkreislauf. So haben auch wir eine bestimmte Idee, was gut für uns ist, aber diese Idee mag nicht wirklich gut für uns sein. So, wenn wir mit Krishna einen Vertrag machen, bitte tu das und das und das und das erfüllen, dann macht Krishna denken, was anderes, was gut für ihn ist. So, das ist also der erste Punkt, den ich gerne hier machen möchte, über unmotiviertes Dienen von Krishna. Prabhupada sagte einmal, wenn wir zu Krishna beten, dass er unsere Aufträge erfüllt, so ist das, ist hierbei keine Frage von Krishna Bhakti gegeben. Wir müssen uns völlig hingeben, völlig ihm hingeben. Das sagt Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entweder, so sagt er zu Krishna, umarmst du mich, oder du trittst mich mit deinen Füßen nieder, vernachlässigst mich, machst mich, brichst mir das Herz, indem du nicht gegenwärtig von mir, vor mir bist, mein ganzes Leben. Aber ich liebe dich einfach. Mir ist das egal. Das ist in Ordnung. Du bleibst immer der Herr, der für mich zu verehren ist. Das nennt sich reine Hingabe. Sehen wir, wir mögen nicht immer Krishnas Barmherzigkeit verstehen können. In diesem Zusammenhang gibt es eine interessante Geschichte von einem König, der einen Minister hatte, der sehr Krishna bewusst war. Was immer geschah im Leben des Königs oder überhaupt, der Minister pflegte zu kommentieren, das ist Krishnas Barmherzigkeit. Nur eines Tages hatte sich der König in den Finger geschnitten. Und er kam herunter in seinen Audienzsaal zum Minister und wollte ihm den Finger zeigen und ein bisschen getröstet werden. So, der Minister sah den blutenden Finger und sagte, das ist Krishnas Barmherzigkeit. Der König wurde kochen vor Wut. Warst du Einfallspinsel? Das ist dein Kommentar, wenn dein König dich schneidet? Dafür wärst du ins Gefängnis geworfen. Das ist Krishnas Barmherzigkeit, sagte der Minister, strahlend. Der König sagte nichts mehr und ging auf die Jagd vor lauter Aggressivität und Frustration. Im Verlauf der Jagd wurde er von Kriminellen aufgefunden und gefangen genommen. Und sofort, unsere Übersetzung ist ein bisschen. Er jagte also und wurde dort zu diesem Zeitpunkt von Kriminellen aufgefunden, die ihn zu ihrem Anführer brachten, der ein menschliches Opfer mit dem König inszenierte. Der König wurde entkleidet, gewaschen, frisch eingehört, in ein weißes Gewand gekleidet und dann wurde er zu einem Altar gebracht, wo dieser Banditenführer sein Schwert erhob und ihn köpfen wollte, sodass das heiße Blut geopfert werden könnte. Es gibt so unzivilisierte Menschen, die diese magischen Rituale betreiben. So, der Banditenführer wollte gerade zuschlagen, als er sah, dass ein bisschen Blut noch raussickerte aus dem angeschnittenen Finger oder dass da verkrustetes Blut war. Und sofort hielt er inne und sagte und schimpfte seine Mitbanditen aus. Er sagte, ihr unzivilisierten Kerle, wisst ihr nicht, dass ich nur einen Körper opfern kann, der ohne einen Ritz und irgendein Schnitt ist? Der muss unbeschadet sein. Wie unzivilisiert ihr seid.
sagt er. Und aus lauter Enttäuschung über dieses vereitelte Opfer jagte er den König in den Wald in der Idee, also, dass die wilden Tiere ihn schon auffressen würden. Der König aber konnte sich durchschlagen zu dem, zu seinem Palast, und als erstes brachte er seinen Minister raus aus dem Gefängnis. Er sagte, es tut mir fürchterlich leid, ich war ein bisschen unkontrolliert, hört ihr an, was mit mir geschehen ist. Er erzählte ihm die ganze Geschichte. Siehst du, sagte der Minister da, es war Krishnas Barmherzigkeit, dass du dir in den Finger geschnitten hast. Denn hättest du dir nicht in den Finger geschnitten, dann hätten sie dich getötet. Und es war ebenfalls Krishnas Barmherzigkeit, dass ich ins Gefängnis geworfen wurde. Denn wenn ich nicht im Gefängnis gelandet wäre, dann wäre ich gezwungen geworden, dich bei der Jagd zu begleiten, wie es ja immer der Fall ist. Und dann hätten sie mich statt deiner genommen und geopfert. Siehst du? Oh, sagte der König, ich sehe. So, wir mögen, und das wird hier durch illustriert, nicht in einem gewissen Augenblick wissen, wie das, was mit uns was uns zugestoßen ist, in einen größeren Plan hineinpasst, weil wir eben ein sehr begrenztes Verständnis haben von unserem Leben und was geschieht. Wir übersehen nur einen ganz kleinen Ausschnitt von unserem Leben. Aber wenn wir ein bisschen tiefer gehen und vor allen Dingen unseren Geist ein wenig reinigen oder unsere Intelligenz reinigen, dann werden wir zu einem Verständnis kommen, wie es Krishnas Barmherzigkeit ist. Und vor allen Dingen, das ist jetzt so wichtig, einen Nutzen daraus ziehen können, um weiteren Fortschritt von der jetzigen Phase unseres Lebens, wo wir sind, zu machen, zu der nächsten Phase, dem nächsten Schritt, dem nächsten Ereignis. Wenn wir aber unwissend sind und verzweifeln und mit dem Schicksal hadern, dann werden wir einfach gelähmt bleiben und im Leid und nicht daraus eine positive Lektion für unseren weiteren Fortschritt ziehen können. So, das ist also eines der Grundlagen für diesen Text, den wir heute besprechen. Nämlich, dass man nicht angesichts von Leid sich, wie die deutschen Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg, von Krishna trennt und von Gott abwendet, sondern versucht, den höheren Plan, die höhere Arrangierung zu treffen. Denn wir wissen meistens nicht, was gut für uns ist, da, wie gesagt, unser Gesichtskreis sehr eingeengt ist. Wir können ja nicht mal ein bisschen in die Zukunft schauen, die mit jeder Sekunde dichter an uns herankommt. Und eines Augenblickes einfach faktische Gegenwart für uns ist. So, da war jetzt noch eine Illustration für diese bedingungslose Hingabe. Ich möchte aber noch einmal den Text lesen, den wir heute haben, sodass es dem Zuhörer leichter fällt, sich da einzustellen und das jetzt Folgende dann auch zu verstehen. Dann nochmal: Außer Krishna kenne ich keinen anderen Herrn, und er wird es immer bleiben, auch wenn seine Umarmung grau ist oder er mir das Herz bricht, da er nicht vor mir gegenwärtig ist. Ihm steht es gänzlich frei zu tun, was immer ihm beliebt, doch wird er mein angebeteter Herr bleiben, geschehe, was da will. Dies ist also ein Text, der gesprochen wird auf der höchsten Ebene der Gottesverwirklichung. Es ist schon so, das muss hier gesagt werden, dass eigentlich nur ein Mensch, der sich Krishna direkt hingibt oder versucht, sich Krishna hinzugeben, direkt unter der Arrangierung des Höchsten ist. Diejenigen, die einfach ein materielles Leben führen, wo sie ganz und gar sich festdüseln oder fest verstricken in ihre eigene Arrangierung, mögen nicht direkt, sagen wir einmal, von Krishna geleitet werden, sondern nur indirekt, indem sie von den Gesetzen des Herrn, den Gesetzen des Karmas, also den eigenen Reaktionen, die sie schaffen, gemaßregelt oder belohnt werden, je nachdem. So, hier auf dieser Stufe der des hingebungsvollen Dienstes ist es jedoch so, dass sich Krishna eines Devotis direkt annimmt und ein Ein Beispiel wird hierfür gegeben von der Anasuya. Anasuya war eine sehr tugendhafte und keusche Frau, die verheiratet war mit einem Leprakranken. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Lepra ist. Es ist eine Krankheit, die Zellgewebe zerstört, sodass tatsächlich jemand, der Lepra hat, zum Beispiel an der Nase, dem schmilzt die Nase so weg. Es sieht also aus, als wäre die Nase aus, sagen wir mal, einem schmelzenden Stoff. Was gibt's da? Plastik oder Butter? Wenn das so wegschmilzt, so sieht das aus, wenn jemand Lepra hat. Das geht so weg, das öffnet sich, ist eine fürchterliche Krankheit. Also Leprakranke in Indien sehen ihr meistens, die haben die nässenden Stellen, also Fingerstümpfe und so weiter mit Tüchern umwickelt, damit die Soße nicht also rauskommt, so sichtbar. Das ist wirklich nichts vom Frühstück. Diese Anasuya hatte also einen leprakranken Mann, und dieser Mann war noch immer sehr angehaftet an Sexualität. Und so hatte er den Wunsch, mit einer Prostituierten zu verkehren. Und diese Prostituierte war jetzt gerade die Königsprostituierte. Es war ein bildschönes, rassisches Geschöpf, schön wie eine arabische Stute im Galopp. Oder noch schöner. Die Anasuya wusste, dass sie kein Geld im Haushalt hatte, um diese Bezahlung zu ermöglichen, und fing deswegen, um ihrem Mann einen Gefallen zu tun, an, dieser Prostituierten einen Dienst zu erweisen, als Bezahlung sozusagen. Steht hier? Und nach einem Jahr fragte die Prostituierte: Warum dienst du mir so? Was willst du? Ich will gar nichts, sagt Anasuya. Mein Mann ist voller Lust. Er hat zwar schon Lepra, aber er will mit dir Gemeinschaft pflegen. Wie stellst du dir das vor? Und außerdem, das kann ich einfach aus moralischen Gründen gar nicht tun. Also selbst wenn er keine Krankheit hätte, du kannst doch nicht, die du verheiratet bist, ich kann doch nicht deinen Mann da sozusagen mit sinnvollen Tätigkeiten da verstricken, oder das kann ich doch nicht tun. Ach, sagt der Anasuya, was soll ich tun? Gewähre ihm doch die Bitte. Und sie diente ihr noch ein Vierteljahr. So nach einem Vierteljahr sagte dann die Prostituierte: Gut, dein Mann kann kommen, aber er ist krank und er kann mich nur in meiner unbekleideten Schönheit sehen, aber das ist alles. Vorher jedoch will ich etwas machen. Und so sprachen die beiden miteinander. Es war Anasuyas Idee. Und zwar, der Mann wurde also reingetragen von Anasuya auf den Schultern. Und dann ging Anasuya weg. Und die Prostituierte gab ihr ein Festmahl. Ja. In diesem Festmahl, also nicht ein Festmahl, sondern sie gab ihm eine Suppe, einmal in einer goldenen Schüssel und dann in einer steinernen Schüssel. Und sagte: Bitte ess vorher ein bisschen was, stärkt dich. Und er aß und stellte fest, dass sie genau identisch schmeckte, die Suppe. Es war ja die gleiche Suppe. So, die Prostituierte schaute ihn dann an und sagte: Welche Suppe hat dir besser geschmeckt? Die in der steinernen Schüssel oder die Suppe in der goldenen Schüssel? Der Mann sagte: Wieso? Die sind doch identisch. Das ist doch die gleiche Suppe.
Tja, sagte die Prostituierte, genauso ist es mit der Sexualität. Ob man sie nun hat aus einer goldenen Schüssel, das heißt von einer Prostituierte, oder ob man sie hat aus einer steinernen Schüssel, das heißt von einer normalen Frau oder der eigenen Frau. Ob man sie nun hat als Löwe oder als Halbgott, sie ist ganz klar, sie ist in dem Fall die gleiche. Man braucht da nicht zu unterscheiden. Genauso wie man zwischen der gleichen Suppe nicht unterscheidet, ob sie nun in einem goldenen oder einer steinernen Schüssel serviert wird. Und als sich der Mann, dieser sinnvolle Mann, das anhörte, da hatte er so ein Aha-Erlebnis. Ihm war das klar. Und er sagte, oh, ich bin ein großer Versager. Du brauchst dich hier nicht frei zu machen. Das ist mir sehr peinlich, also bitte reich mir ein Bibel, reich mir eine Chantkette. I'm so sorry. Und ihm wurde das einfach total klar. So, dann kam seine Frau und die Prostituierte informierte ihn, was gewesen war, und die Frau war nicht zufrieden und trug ihn also wieder zurück nach Hause. Nun auf dem Nachhauseweg, es war schon dunkel, es war ja spät geworden, kam der Leprakranke, also der wurde getragen von der Frau, Huckepack oder ich weiß nicht, Schulterpack, kam also an Markandeya Rishi vorbei, der saß auf einer erhobenen Plattform und war am Meditieren. Er hatte schon ein Jahr lang gefastet und sich reinigenden Übungen unterzogen. Und als jetzt der Leprakranke dagegen kam, plump, sagte er, was? Jetzt habe ich ein Jahr umsonst meditiert und Reinigungsübungen gemacht. Nun bin ich schmutzig mit dem Ausfluss aus deinem Körper. Und er hat ihn verflucht. Er war ein bisschen angehaftet an die Frucht seiner Entsagung, nicht? Und ihm ist das ein bisschen übergeschäumt. Und er hat gesagt, du schmutziger Eunuch, du wirst nicht mehr das Licht des Tages erblicken. Wenn die Sonne aufgeht, wirst du sterben. Weil er war frustriert, ich weiß nicht, ob er es nachempfinden könnte. Er hatte also, ist vielleicht genauso, als wenn man Gemälde malt. Wir haben hier eine Malerin unter uns und man malt ein Gemälde und dann kommt jemand, hat man vielleicht, sagen wir mal, ein halbes Jahr dran gemalt und dann kommt jemand mit Tomatensauce vorbei und ist ein bisschen unaufmerksam und gießt da Tomatensauce rüber und es ist alles umsonst gewesen. Die Leinwand zerfrisst von der Säure der Tomate, es geht ein Loch drin und kann das Bild ebenso gut zu einer abstrakten Gemäldeausstellung geben und da vielleicht noch ein bisschen Geld verdienen dran. Irgend so ein Verrückter, das künstlerisch wertvoll findet. So ging es diesem Markandeya Rishi. Er war einfach total frustriert, dass seine ganze Bemühung umsonst gewesen war. So Anasuya war so hingegeben, stellt euch das mal vor, dass sie, nachdem sie zu Hause ankam, sagte, wenn ich eine keusche Frau bin, die ihrem Mann hingegeben ist, und das hatte sie ja nun reichlich bewiesen, dann aufgrund dieser, wenn ich das bin, dann soll die Sonne nicht aufgehen. Menschen, die ein Gelübde aufführen, werden durch dieses Gelübde sehr, sehr stark in ihrem Willen, und ihr Wille wird erfüllt. Das kennen wir in unserer westlichen Zivilisation nicht, weil es nicht wirklich starke Persönlichkeiten gibt. Aber starke Persönlichkeiten, die wirkliche Persönlichkeiten sind, da kann man nichts gegen deren Willen tun. Das ist zum Beispiel so mit dem spirituellen Meister. Wenn wir einen spirituellen Meister haben und ist nicht einverstanden mit unserem Tun, dann können wir tun und lassen, was wir wollen. Wir werden nicht erfolgreich werden. Wir können wirklich alles probieren, es wird nicht gelingen. Das ist etwas da, aber vielmehr ist es jetzt weil diese, das liegt daran, dass diese Persönlichkeiten sehr, sehr stark geworden sind durch ihre Entsagung und durch ihr spirituelles Leben. So ist es jetzt auch mit Anasuya gewesen. Am Morgen konnte die Sonne nicht aufgehen. Und dann kam Brahma und Indra und ging zu Surya hin. Was ist los? Jetzt bist du aber wirklich überfällig. Du hast so lange gerastet. Jetzt musst du wirklich hier hochkommen, sonst werden die universalen Abläufe schwer gestört sein. So. Surya sagte, ich komme hier nicht raus, ich versuche die ganze Zeit, aber ich kann das nicht erheben. Dass irgendjemand, der das Gelübde auf sich genommen hat, dass ich nicht aufstehen kann. Also wenn wir morgens im Berliner Tempel nicht aufstehen, sollten wir das nicht als Entschuldigung nehmen, dass irgendjemand das Gelübde hier gemacht hat, dass ich hier liegen bleiben muss. Okay, ich gebe mich hin, ich bin ja nicht fanatisch. Also da ist irgendjemand, der hat dieses Vow gemacht. So, dann ging Brahma zu Vishnu und sagte, Vishnu, wir müssen hier irgendwas machen. Und so ging... Entschuldigung, ich habe mich versprochen, nicht Vishnu, Shiva, Brahma und Maheshwara oder Shiva, ging dann, wir müssen was machen, und sie fanden heraus, dass es Anasuya war, und ging zu Anasuya und sagten, Anasuya, du musst die Sonne aufgehen lassen. Nein, sagte Anasuya, meine erste Pflicht ist, mein Ehemann zu versorgen. Und der wird sterben müssen, wenn die Sonne aufgeht. Ja, sagte jetzt Brahma und Shiva, jetzt war eine Zwickmühle entstanden. Was sollte man tun? Man konnte nicht so und nicht so. So sagte Brahma dann, wann machen wir nicht Folgendes? Du lässt die Sonne aufgehen, dann stirbt dein Mann, wegen des Fluges von Markandeya Rishi. Und wir beleben ihn dann, machen eine Schnelloperation, Schnellwiederbelebung, ist kein Problem, und dann lebt er. So haben wir alles gelöst. No problem. Und so geschah es, der Atem des Mannes wurde schwächer und er entschlief. Die Sonne kam über den Horizont und Anasuya betete, O Ishwaras des Kosmos, erinnert euch jetzt an euer Versprechen. Da wurde der Atem erst sanft, dann schneller und schließlich normal. Und der Mann wachte auf und der Lepra war auch weg. Wie sonst. Das Lepra war, oder die Lepra-Erkrankung war auch. So, das ist das Beispiel, was gegeben wird für bedingungslose Hingabe. Anasuya hatte dadurch, dass sie ihren Mann diente, auch obwohl sie ihn nicht akzeptieren konnte an einer bestimmten Stelle, als er nämlich diesen Umweg da zur Kurtisane nahm, zur Prostituierte. Durch das Prinzip hatte sie eine unglaubliche Kraft erworben, so stark, dass selbst die Sonne nicht mehr hochkommen konnte, als sie es nicht wollte. Nicht? Ja, eine feine Kraft. So durch diese unmotivierte Hingabe zu Krishna wird auch ein Gottgeweihter durch eine besondere Kraft und Energie gesegnet. Wir sehen das zum Beispiel, dass unsere Devotees die Literatur verteilen. Und das ist wirklich nicht immer so einfach, weil die Menschen, die sie treffen, nicht alle interessiert sind am spirituellen Leben. Nicht, oder eigentlich recht wenige sind sogar direkt interessiert. Und es ist deswegen nicht einfach, ihnen Literatur anzubieten und ihnen das denn zu geben. Aber wenn man diese Hingabe tut, wird man plötzlich sehr, sehr machtvoll und kraftvoll. Ihr seht, wie Hari nacheinander. Im Marathon hat er an einem Tag 940 Bücher verteilt. An einem Tag. Das ist mehr als Buben Dubel. Das ist eine große Buchhandlung in München.
ja, jetzt weiß ich nicht, müsste Sie mal nochmal fragen. Ich weiß, in einem Monat, man verkauft nicht so viele Bücher als Buchhändler. So ein reisender Kiosk ist er gewesen. Nicht? Bitte, ich möchte jetzt nicht, weil dass die Gäste hier nicht ihren kleinen sarkastischen Teufel aus dem Herzen holen und das eben gehörte jetzt bekrittelt. Es ist nicht so, dass man unbedingt immer an diesen Erfolgen, die man erzielt in seinem Leben, Krishnas Barmherzigkeit messen kann. Worum es mir hier geht, ist zu zeigen, wie ein Mensch eine unglaubliche Geisteskraft kriegt, dadurch, dass er sich Krishna einfach hingibt und etwas tut in Krishnas Dienst. So stark wird die Geisteskraft, dass Menschen einfach in seiner Umgebung oder in seiner näheren Umgebung einfach sich dem anschließen, was dieser Mensch denkt. Ja, ich interessiere mich auch für die Bücher, natürlich. 950 Leute entscheiden sich an dem Tag, denn, oder die vielleicht nicht. Manche nehmen auch 10 oder 20 Bücher mit, also das ist nicht unbedingt jetzt 940 Leute vielleicht. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, ist das schlecht im Kalkulieren. Eine gewisse Anzahl von Menschen. So, das ist ein Prinzip. Hingabe zu Krishna ist nicht also etwas, was einen Willensschwach und was einen religiösen Wahnmenschen macht, zu einem religiösen Wahnmenschen macht, sondern es ist etwas, was einen sehr stärkt, weil man einfach aus dem engen Kreis, diesem ganz winzig kleinen Teufelkreis des falschen Egos hervorkommt und in eine höhere Wirklichkeit eingeht, wo Krishna den Devotee oder sein Devotee führt. Nicht das, das ist deswegen, ist dieser Vers, den wir heute gehört haben, Ashlishyava Pararatam Vinastuman, sehr wichtig. So, Hare Krishna, ich möchte mich bei euch allen bedanken. Ich bin damit jetzt ans Ende des Seminars gekommen und natürlich auch ans Ende dieser Vorlesung. Es war sehr schön, dieses Seminar hier im Berliner Tempel zu halten, weil man merkte, dass der eine oder andere doch sehr aufmerksam bestimmte Themen aufgenommen hat, die wir eben dadurch diskutiert haben. Ich freue mich schon auf das nächste Mal in Berlin. Ich arbeite gerade am Seminar für das nächste Mal, nämlich im Manashiksha, die Unterweisung an den Geist, wie man den Geist kontrollieren kann. Sehr interessantes Thema. Voll mit Bedeutsamkeit für unser eigenes spirituelles Leben. Und werdet auch wieder sehr viele interessante neue Dinge hören, hoffentlich. Also sind ein paar philosophische Leckerbissen, die ich jetzt schon gefunden habe durch Krishnas Barmherzigkeit. Gut, Hare Krishna, heute Abend werden wir keine Fragen behandeln, weil wir schon Viertel vor neun haben. Ich möchte mich hier dann verabschieden von euch. Hare Krishna.